Hat, funktioniert das nicht? Eins, zwei, ah, jetzt, okay. Wunderbar, ein ganz neues Gefühl mit Headset. Das habe ich bei uns nicht. Wir haben da solche Mikrofone, die funktionieren dann auch, aber gut. Ich sage mal ganz herzliche Grüße von den Geschwistern aus Engsting und von meiner Frau, die jetzt dort oben ist. Auch wir in Engsting haben ein Team da mit jungen Leuten, die eine Woche bei Alb und Feier auf dem Kongress waren, einen Motivationskongress erlebt haben. Und ich hatte bei uns vergangene Woche auch den Predigtdienst und habe mir da einfach im Vorfeld überlegt, worüber könnte ich jetzt an dem Sonntag, bevor Alb und Feier losgeht, reden? Was könnte da wichtig sein für uns als Gemeinde? Weil die jungen Leute, die kommen, die sind ja eine Woche schon dann auf dem Motivationskongress gewesen, wir als Gemeinde nicht. So habe ich mir einfach da Gedanken gemacht und so ist jetzt diese Predigt, die ich auch jetzt heute hier mitgebracht habe, entstanden. Und ich habe gedacht, es ist ja nicht nur, wenn wir einen besonderen Einsatz haben, so wie jetzt mit Alb und Feier, sondern eigentlich sind diese Dinge, die für uns in der Gemeinde wichtig sind, immer wichtig. Sie sind nicht nur wichtig, wenn wir einen besonderen Einsatz haben, aber wenn man so einen besonderen Einsatz hat, dann macht man sich vielleicht mehr Gedanken darum und beschäftigt sich mehr mit sowas. Es ist also eigentlich mehr eine Themenpredigt. Ich möchte einzelne Bibelstellen herausgreifen und dann immer wieder ein paar Gedanken dazu weitergeben. Es ist wahrscheinlich nicht viel Neues, weil vieles werdet ihr schon mal kennen und gehört haben, aber nehmt es einfach als Gedanken und als Impulse mit in diese Tage oder auch vielleicht in die Zukunft. Ich möchte einleitend beginnen mit einem Vers aus dem Epheserbrief. Hast du das hier so? Ja. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, ganz am Schluss im 6. Kapitel von der Waffenrüstung Gottes. Und bevor er die einzelnen Teile der Waffenrüstung beschreibt, da führt er aus, warum wir die Waffenrüstung Gottes brauchen. In Epheser 6, Vers 12 lesen wir, wie Paulus schreibt: Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ja, wir brauchen die Waffenrüstung Gottes. Paulus hat sie aufgeführt in seinen einzelnen Bestandteilen, hat uns das erklärt und hat uns auch gesagt, wir sollen stark sein, nicht in uns, sondern in der Macht seiner Stärke, in der Macht Gottes, von Gott. Und er spricht hier nicht von ihr soll stark sein, sondern er schließt sich da schon mit ein. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Als auch er hat vor fast 2000 Jahren schon genau diese Erfahrung gemacht. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und so ist es eigentlich auch etwas, was seither für alle Gemeinden, für alle Generationen von Gemeinden gilt, für alle Zeiten, für alle Situationen. Auch für uns und jetzt für euch, auch für euch Jugendliche, die ihr jetzt hier seid und diesen Einsatz gestaltet. Es gibt einen Kampf und diesen Kampf gab es schon immer. Und ein geistlicher Kampf ist eben nicht eine singuläre Erfahrung, sondern etwas, was wir immer wieder haben. Und es ist ein Kampf, der nicht einfach ist. Deshalb habe ich mich gefragt, wie sehr rechnen wir jetzt in so einer Phase, wo wir junge Menschen mit dem Wort, mit dem Evangelium erreichen wollen, damit, dass wir geistliche Angriffe erleben und wie sind wir mit der Waffenrüstung Gottes auch darauf vorbereitet. Ich möchte drei verschiedene Aspekte dessen, was für uns als Gemeinde wichtig ist, hervorheben. Ich möchte uns vielleicht ein Stück weit dafür sensibilisieren, für diese drei Aspekte. Vielleicht gibt es mehrere Aspekte. Vielleicht fallen euch noch Aspekte ein, Gedanken, die vielleicht auch wichtig wären, was für uns als Gemeinde hier in Pullingen oder bei uns in Engstingen oder wo anders noch solche Einsätze stattfinden, was da vielleicht interessant und wichtig sein könnte, dann nehmt es mit als einen guten zusätzlichen Gedanken, den ihr von Gott bekommen habt. Für mich waren einfach in der Vorbereitung 3 Dinge wichtig, von denen ich gedacht habe, ja, das ist wichtig, das brauchen wir jetzt. Darüber müssen wir uns jetzt Gedanken machen und wir brauchen es eigentlich auch immer. Das erste ist Gebet. Haben wir heute auch schon auch gehört, haben wir heute auch schon getan, gebetet. Das zweite ist, ich möchte über Dienst reden. Und der dritte Punkt ist dann die Einheit. Wir werden im Neuen Testament immer wieder an vielen verschiedenen Stellen aufgefordert zu beten. Paulus schreibt davon, wie er betet. Und die Evangelien berichten, dass Jesus sich zum Gebet zurückgezogen hat. Aber auch die Jünger aufgefordert hat, wachsam zu sein und zu beten. Man könnte viele Bibelstellen jetzt herausgreifen. Ich möchte 2 Bibelstellen, oder ich habe 2 Bibelstellen ausgewählt, einmal auch aus dem Epheserbrief und einmal aus Markus. Epheser Kapitel 6, Vers 18. Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Und Jesus hat im Garten Gethsemane die Jünger aufgefordert, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und Paulus, der hier bei der Beschreibung der Waffenrüstung diese Beschreibung der Waffenrüstung abschließt mit dieser Aufforderung zum Gebet und dass sie auch für ihn beten sollen. Er tut das im Grunde genau in der gleichen Richtung, wie Jesus schon es an seine Jünger weitergegeben hat. Er sagt, wach, seid wachsam und wie wir ja aus dem Evangelium gehört haben, seid wachsam, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Gebet und die Aufforderung dazu ist also nicht grundlos. Und wie gesagt, möchte ich einige Gedanken dazu weitergeben, die uns vielleicht aufs Neue ermutigen. Man hat ja so vieles, was einen beschäftigt, in Beruf, in Familie oder umgekehrt, in Familie und dann im Beruf und auch in der Gemeinde. Sind immer so viele Dinge da, die parallel vielleicht am Laufen zu halten sind, wo man sich einsetzen muss, wo man sich Gedanken machen muss. Und dann sind so viele Dinge vielleicht einfach auch wichtig und dringend. Und das Gebet fällt dann manchmal in solchen stressigen Zeiten vielleicht unter den Tisch, auf dem so viel Arbeit liegt, die zu bewältigen wäre, anstatt doch auf der Arbeit zu liegen, damit man sich zuerst dafür Zeit nimmt, und sich dann vielleicht die Arbeit auch ganz anders bewältigen ließe, wenn man vorher darüber gebetet hat. Gebet verändert unsere Blickrichtung. Wenn wir uns um das drehen und uns mit dem beschäftigen, was uns gerade wichtig ist, dann drehen wir uns vielleicht immer um uns selber. Wenn wir uns dann aber schaffen, dass wir uns im Gebet vor Gott neigen, dann kann uns das dazu bringen, dass wir uns verändern lassen in unserer Blickrichtung, dass unsere Blickrichtung sich verändert und wir merken, wir haben einen gnädigen und einen barmherzigen Gott. Ich weiß nicht, wie es euch in solchen Situationen geht. Ich merke, dass bei mir das immer wieder schwerfällt, diesen Fokus zu haben, genau da und genau dann mir wirklich die Zeit zum Beten zu nehmen, wenn ich viel Arbeit habe. Wenn uns also jetzt Fragen beschäftigen und auch vielleicht euch Fragen beschäftigen diese Tage. Wo sind die Jugendlichen alle? Die sind nicht mehr auf der Straße. Man kann ihnen nicht einfach so begegnen. Viele sind, die muss man rausgehen, weil sie vorm Computer sitzen. Oder anderswo eben einladen kann. Wenn wir uns fragen, warum lassen sich so Jugendliche nicht einladen? Warum kommen sie nicht zu den Veranstaltungen? Dann merken wir, solche Fragen sind wichtig und die Fragen, die können wir nicht allein beantworten mit dem, was uns unsere Möglichkeiten vielleicht zulassen. Und dann ist es ein Hinweis darum, dass wir Anlass und Grund genug haben, es vor Gott zu bringen und zu beten. Fragen, die wir haben, sind berechtigt und sie haben einen Platz bei unserem Herrn. Und es hilft uns dann, dass wir unseren Blick weglenken lassen von uns und von unseren Möglichkeiten, vielleicht von den Gedanken, die wir im Hinterkopf haben, was könnten wir denn tun, um das zu erreichen. Und wir werden vielleicht in unseren Gedanken wieder frei dafür bereit zu sein, was Gott tun möchte und was er tun kann. Ein zweiter Aspekt des Gebets ist, dass Beten ein Bekenntnis ist. Ein Bekenntnis in dem Sinn, dass deutlich wird, einmal für mich selber, aber auch für Gott. Nicht ich, sondern du, Herr, musst und sollst hier was tun. Nicht so, wie ich kann und will, sondern so, wie du mich gebrauchen willst. So, wie es eben auch im Johannesevangelium heißt, ohne dich können wir nichts tun, Herr. Beten ist ein Bekenntnis in dem Sinn, dass ich mir darüber klar bin, dass es nicht um mich und meine Möglichkeiten geht, sondern dass ich mich auf Gott ausrichte und bereit bin, seine Möglichkeiten zuzulassen. Was weiß ich schon von Gottes Plänen? Was weiß ich schon, was nächste Woche sein wird, wenn ihr hier im Pfullingen Einsätze habt oder die Jugendlichen, die Teenies, die bei uns sind? Was weiß ich schon davon? Aber einer weiß es. Gott weiß es. Also vertrauen wir uns doch im Gebet ihm an. Und das führt uns dann nämlich zum nächsten Gedanken, nämlich, dass wir uns im Gebet in die Hand des Allerhöchsten geben. Nicht in irgendeine Hand, nicht in die Hand irgendeines Regierenden, eines, der viel Verantwortung hat und der viel Macht hat vielleicht, oder einer, der wie ein General Kriege führen kann und weiß, wie es geht. Nein, wir geben uns in die Hand des allmächtigen Gottes, des Schöpfers, der Himmel und Erde gemacht hat und dem nichts entgleitet. Ja, wenn wir manchmal den Eindruck haben, das läuft jetzt nicht so, wie wir es uns vorstellen, Gott entgleitet da gerade was, die Jugendlichen kommen nicht, ich glaube nicht, dass es dann an Gott liegt, sondern dass es an unserer begrenzten Sichtweise liegt und unserem mangelnden Verständnis für Gott und für seine Möglichkeiten und für seine Pläne. Machen wir uns das bewusst, wenn wir jetzt in diesen Tagen für Alb und Feier beten oder ganz grundsätzlich, wenn wir als Gemeinde Anliegen haben, die wir vor Gott bringen, dass wir uns in die Hand des Allermächtigsten begeben, dass wir in die Hand des Allerhöchsten sind und dass er mit seinem Plan und an sein Ziel kommen wird. Und wir müssen uns bewusst sein, dass es eigentlich da gar nichts Besseres geben kann dann. Beten heißt auch wissen, wohin mit Sorgen, wohin mit ungeklärten Fragen. Das heißt aber auch, dass wir wissen, wo wir hingehen können, wenn wir Gott loben und ihn anbeten wollen. Weil er ja der Schöpfer des Lebens ist, weil er ja der ist, der alles gemacht hat. Ja, im Gebet, da haben Sorgen und Fragen ihren Platz. Aber genauso soll Anbetung und Lob seinen Platz in unserem Gebet haben. Es ist völlig richtig und völlig in Ordnung, wenn wir mit unseren Sorgen und Bitten zu Gott kommen. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber wir müssen auch bedenken, dass wir viel Grund haben, Gott zu danken, ihn zu loben und ihn auch anzubeten. Und wenn wir das tun, wenn in unserem Gebet nicht nur Bitten Platz haben, sondern auch Lob und Anbetung und Danksagung, dann hilft uns das auch, dass wir uns ausrichten auf Gott. Und dann vielleicht auch ganz anders über eine Sache denken, die uns beschäftigt hat und vielleicht von Gott her neue Zuversicht bekommen. Ja, und eins ist auch wichtig beim Beten, dass wir rechnen, damit rechnen, dass Gott handelt. Nicht in dem Sinn, dass wir abwartend da sitzen, weil jetzt haben wir ja gebetet und jetzt muss Gott schon was tun, sondern dass wir im Vertrauen auf Gott handeln und Gott wird uns dann leiten. Wir werden im Gebet nicht das sehen, was morgen sein wird. Aber wir haben uns im Gebet Gott anvertraut mit den Dingen, die uns beschäftigen. Und gehen weiter in dem Wissen, dass er ein souveräner Gott ist und dass er nach seinem Plan handeln wird. Und dann kann ich auch damit rechnen, dass etwas passiert. Und wie wir aus dem Römerbrief wissen, dienen alle Dinge zu unserem Besten. Wir haben auch so einen Begrüßungsabend gemacht, wie ich das hier an der Stelle kurz einfließen darf. Und jeder bei uns, wir sind ja eine kleinere Gruppe wie ihr, und wir haben das bei uns so gemacht, dass jeder, der da war, von den Gemeindegliedern und jeder von den Teenies, sich vorgestellt hat, persönlich, mit Namen, und wie er zum Glauben gekommen ist. War eine ganz tolle Erfahrung für uns als Gemeinde. Und da war dann auch einer von den Jugendlichen dabei, der eben genau das berichtet hat, dass er mit dem durch Gebet damit gerechnet hat, dass Gott dann im Gebet auch handelt. Und Gott hat gehandelt und hat es getan. In dem Fall war es so, dass er die Erwartungen, die er an das Gebet hatte, auch erfüllt wurden. Sein Gebet wurde erhört. Aber manchmal müssen wir, und das wissen wir, auch damit rechnen, dass das Gebet Gottes nicht so, das Gebet, das wir an Gott haben, nicht so erfüllt wird, wie wir es uns vielleicht denken oder wie wir es vielleicht erwartet haben. Gott hat aber trotzdem auf das Gebet gehört und hat vielleicht einen anderen Plan. Wenn wir also beten, sei es für Alb und Feier, sei es für andere Dinge, dann rechnen wir damit, dass Gott handeln wird, und seien wir bereit, dass wir dazu beitragen können, und freuen wir uns auf das, was Gott tun wird. Und wichtig ist dabei nicht, dass wir etwas beitragen, sondern dass er in seiner Macht und in seiner Souveränität handeln wird. Ein nächster Aspekt des Betens scheint mir auch der zu sein, dass wir uns im Gebet schützen. Dass wir uns schützen vor den Angriffen auf unser geistliches Leben, auf unsere geistliche Gemeinschaft mit Gott und unsere geistliche Gemeinschaft untereinander. Jesus warnte die Jünger, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Des Feindes Angriffe sind subtil und sie richten sich oft auf unsere geistliche Gemeinschaft. Darauf, dass die geistliche Gemeinschaft klein gehalten wird. Darauf, dass wir uns zur Sünde verführen lassen, damit wir wieder angeklagt werden können, weil wir eben den Ansprüchen, den angeblichen Ansprüchen nicht genügen können. Betet und wacht, sagt Jesus, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Beten als Schutz. Und solche Angriffe auf unsere geistliche Gemeinschaft, die können ja sehr vielfältig sein. Da sind so viele Dinge, die uns vielleicht abhalten könnten, zu sagen, ja, ich gehe heute in die Gemeinde, ich mache dieses oder ich mache jenes. Da sind ja andere, die das vielleicht auch machen. Angriffe auf die geistliche Gemeinschaft, Verführung zur Laschheit, Verführung zum mangelnden Eifer oder auch auf der anderen Seite Verführung zu Übereifer. Diese Aktion, die kann nur laufen, wenn ich dabei bin, wenn ich alles organisiert habe, dann funktioniert es. Auch das ist Verführung, die geistliche Gemeinschaft verhindert. Und das wollen wir doch eigentlich gar nicht. Und deshalb ist Gebet ein Schutz vor solchen geistlichen Angriffen. Angriffe des Feindes gering zu schätzen oder zu verniedlichen, das dürfen wir nicht tun. Und da hilft uns, wenn wir das in Gebet vor Gott bringen. Beten ist auch Ausdruck dessen, dass wir in einer Beziehung mit Gott leben. Indem wir mit ihm reden, und indem wir mit ihm oder auf ihn hören. Da ist zu einmal, wenn wir unsere Bitten vor ihn bringen, da geht es um Dinge, die uns beschäftigen. Die Fragen unseres Alltags, die Fragen, die unsere Nächsten beschäftigen, die Fragen, die uns in unserem Umfeld beschäftigen. So wie Paulus es eben auch an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Ihn hat beschäftigt, dass Menschen für ihn beten, die Gemeinde für ihn betet, wie er das Evangelium richtig weitersagen kann. Da geht es um Bitten, die wir vorbringen können. Und wenn wir Danksagung haben, dann geht es eigentlich auch um uns. Denn da sind wir dankbar und drücken unseren Dank aus für das, was wir erfahren haben, was Gott uns Gutes getan hat. Und da gibt es so viele Gelegenheiten, da gibt es so viele Dinge in unserem Alltag, so viele Dinge, die wir in der Schöpfung Gottes sehen können, wofür wir danken können. Aber wenn wir dann zum Loben und zum Anbeten kommen, da geht es ausschließlich um Gott. Da geht es darum, warum er zu loben ist, für das, was er getan hat, für unsere Erlösung, für das, was er immer noch tut, dass Gemeinde besteht und Gemeinde wächst, für das, was er ist in seinem ganzen Wesen, Liebe, Gnade, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Allmacht. Und im Gebet sollen wir auch auf das hören, was Gott sagt. Nicht in dem Sinne, dass wir jetzt eine neue Offenbarung erwarten, dass Gott was Neues über sich offenbart, was noch nicht in der Bibel steht, sondern in dem Sinne, dass wir auf das hören, was Gott tun möchte, was Gott möchte, wo wir uns führen und leiten lassen von ihm. Und es kann dann auch sein, dass wir dann einfach einen Impuls bekommen, an eine Bibelstelle denken oder an ein Gespräch, das neulich jemand zu uns gesagt hat, was uns dann wieder motiviert und in die richtige Richtung bringt. Beten ist eine Aufforderung Gottes für uns und es ist gut für uns, wie wir es gerade in den verschiedenen Bereichen gesehen haben. Vielleicht gibt es, wie gesagt, noch andere Bereiche, an die man denken kann, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Aber Gebet ist auch ein Kampfgebiet, da wo der Feind uns versucht, davon abzuhalten. Versucht, uns abzuhalten in Situationen, in denen Beten vielleicht wirklich das Vordringlichste und das Wichtigste wäre. Wenn wir also an Albert Feier denken, jetzt in diesen Tagen, dann müssen wir uns um dieses Kampffeld bewusst sein. Und vielleicht hast du was, was dir hilft, ans Gebet zu denken. Und ich finde es ganz toll, wir kriegen fast täglich E-Mails mit Gebetsanliegen von Albert Feier. Was passiert ist, wofür wir beten können, wofür wir danken können. Aber vielleicht hast du auch was persönlich. Mach dir einen Sitzzettel an den Kühlschrank, an die Haustür. Oder wie gesagt, E-Mails. Oder manche können das heute auch per Handy mit WhatsApp tun. Dem Bruder, der Schwester eine kurze Nachricht schicken. Lass uns doch dafür oder für jenes beten. Gelegenheiten nutzen, wie wir das tun können. Also, was ist wichtig für uns als Gemeinde? Das Gebet. Und das Zweite, was ich jetzt ausführen möchte, ist der Dienst, der Auftrag, den wir haben. Es gibt im Alten Testament ja eine ganz bekannte Geschichte, wie Gott jemanden zum Dienst beruft. Das ist die Berufungsgeschichte von Mose. Ich finde das immer wieder interessant, wenn wir die Geschichte lesen, wie Mose berufen wurde, wie Gott mit Mose redet. Und ja, Mose erstmal überhaupt skeptisch ist, ob er diese Aufgabe, die Gott ihm hier gibt, bewältigen kann. Und es genau so dann auch vor Gott bringt und Gott sagt. Und vielleicht geht es uns eben dann genauso wie Mose. Wir haben einen Dienst, wir haben eine Aufgabe und wissen nicht, wie wir sie bewältigen sollen. Wir meinen, dass wir uns und unsere Fähigkeiten einschätzen können. Und je nachdem, was wir für ein Typ Mensch sind, gehen wir dann mit dieser Aufgabe, die wir haben, um. Der eine impulsiv, voranschreitend, so wie vielleicht ein Petrus, ungestüm. Und der andere vielleicht abwartend und verhalten, sich nichts zutrauend und vielleicht die Aufgabe gar nicht annehmend, so wie in Jona, der dann geflohen ist erstmal. Was ist wichtig für uns als Gemeinde, wenn wir diese Berufungsgeschichte des Mose lesen? Zwei Kapitel, Kapitel 3 und 4, empfehle ich euch, dass ihr das mal wieder nachlest, im zweiten Buch Mose. Und ich finde das so interessant. Mose wusste um seine Begrenzung. Stichwort, ich kann nicht reden. 2. Mose 4, Vers 10. Und er bringt seine Bedenken vor Gott zum Ausdruck. Erst sagt er, die anderen werden mir gar nicht glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann sagt er, ich kann nicht reden. Und zuletzt, als Gott immer noch daran festhält, ihn zu senden, sagt er, sende doch, wen du willst. Aber er sagt es in dem Sinn, sende, wen du willst, aber nicht mich. Und Gott hat genau das gewollt, den Mose zu senden. Und er hat es getan. Alle Bedenken, die wir haben, wenn wir einen Dienst, wenn wir eine Aufgabe haben, sie sind wirklich gerechtfertigt. Und so haben wir vielleicht heute auch Bedenken für die Aufgabe, die wir haben. Aber Gott hat die Bedenken, die Mose hatte, angehört. Nicht, weil er es vielleicht vorher schon gar nicht, vorher nicht gewusst hätte, als er Mose berufen hat. Er ist auf alle Bedenken, die Mose vorgebracht hat, eingegangen. Und bei jedem hat er ihm gezeigt, wie er helfen wird. Und das finde ich einfach großartig. Gott kannte Mose. Gott hat Mose ausgewählt, die Aufgabe auszuführen, das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten herauszuführen. Können wir heute da nicht auch davon ausgehen, dass er uns kennt und die Aufgabe, die er uns gegeben hat, und dass er uns damit auch dann befähigt in diesen Dienst, in den er uns hineingestellt hat? Was ist wichtig? Wichtig ist, denke ich, dass wir uns bereitwillig gebrauchen lassen, dass wir offen sind für das Leiten des Heiligen Geistes. Bedenken dürfen sein, aber sie sollen nicht verhindern, dass wir offen sind für das Führen des Heiligen Geistes. Unsere Bereitwilligkeit zum Dienst muss größer sein als unsere Bedenken. Nimm die Bedenken mit ins Gebet, da gehören sie hin. Und dann lass die Bereitwilligkeit zum Dienst zu. Verschütte dir deine Bereitwilligkeit nicht, sondern vertraue im Gebet auf das, was Gott zugesagt hat, dass er es dann nämlich auch tun kann. Wie sind wir offen für das Dienen und hören auf das Reden des Heiligen Geistes? Jesu erster öffentlicher Auftritt, wie im Matthäusevangelium berichtet wird, war begleitet von dieser wundervollen Zusage Gottes: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, je nach Übersetzung. Matthäus 3, Vers 17. Und dann im Anschluss daran wird berichtet, wie Jesus in der Wüste war und fastete und nach 40 Tagen der Satan kommt und ihn versucht. Und Jesu letzte Antwort auf Satans Versuchung war, Matthäus 4, Vers 10, weg mit dir, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Offen und bereitwillig sein für den Dienst hat auch damit zu tun, den Angriffen des Feindes zu widerstehen, indem man eben die Schrift kennt, indem man Gottes Wort kennt, indem man es gebrauchen kann als Schwert, um den listigen Anschlägen des Feindes zu widerstehen. Aber auch werden wir vom Heiligen Geist gedrängt, Dinge zu tun oder Dinge zu sagen. Jeder kennt das vielleicht aus seinem Leben. Hier und da habe ich eine Situation und fühle mich gedrängt. Jetzt bin ich dran, jetzt bin ich gefordert, was zu tun oder was zu sagen. Und dann hat man gleichzeitig den starken Impuls zu sagen, nee, also das ist jetzt gerade nicht dran, ich bin jetzt doch nicht dran. Dann sollten wir uns eigentlich mehr auf das verlassen, was Gott in uns tun will, was er uns drängen will, dass wir bereit sind für ihn und für sein Handeln. Da müssen wir manchmal vielleicht auch aus unserer Haut raus, die wir vielleicht gar nicht ablegen können, wenn wir uns so gehalten sind vielleicht. Wir müssen bereit sein, dass wir dem Drängen des Heiligen Geistes nachgeben und nicht unseren Möglichkeiten. Und wenn wir dann was tun, dann geht es nicht darum, dass wir das tun, weil wir das aus eigener Kraft tun könnten und weil wir durch das, was wir tun, dann auch Gott gefallen könnten. Sondern es geht darum, dass wir auf Gott vertrauen, was er tun möchte. Und dann ist es oftmals aber eigentlich doch so, wenn wir was tun, dann tun wir es gerne aus eigener Kraft, weil dann wissen wir, wie wir es machen, und dann wissen wir, was wir machen können. Und wenn wir Gott machen lassen, dann wissen wir manchmal nicht, wie wir es machen können. Lukas berichtet in Apostelgeschichte, wie es dem Paulus ergangen ist, auf seiner zweiten Missionsreise. Da wird berichtet, dass er eigentlich nach Bithynien reisen wollte, es ihm aber vom Geist Jesu nicht zugelassen wurde. Und später dann hatte er eine Erscheinung bei Nacht, die es ihn nach Mazedonien rief. Und Paulus war dann bereit und hat das getan, was er als das Reden Gottes verstanden hat. Wie könnte sich das bei uns in unserer Zeit, in unserer Situation heute zeigen? Ich denke, es fängt damit an, dass wir nicht uns nur auf unsere Fähigkeiten verlassen, sondern dass wir darauf vertrauen, dass Gott mich, dass Gott dich kennt und dass er in der einen oder anderen Situation uns gebrauchen möchte. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Wir sind sein Kind. Das kennt er. Das kennt er besser, als wir uns selber kennen vielleicht. Wir sind sein Kind. Wir sind von ihm geschaffen. Wir sind von ihm begabt. Und er weiß, was wir können. Es geht nicht darum, dass wir Gott mit Händen dienen, die tun, was sie selbst zustande bringen. Sondern es geht darum, dass wir Gott bereitwillig und offen mit unserem ganzen Sein zur Verfügung stehen. Und Gott wird dann etwas daraus machen. Das erfordert, dass wir unsere persönlichen Bedenken zurückstellen. Und die, wie gesagt, besprechen wir am besten im Gebet mit Gott, dass er sie wegnimmt. Und ich denke, dann erfahren wir auch, so wie Mose oder ein Jesaja das erfahren hat, dass Gott, der sie berufen hat, situativ dann auch befähigt zu dem, er sie berufen hat. Also zwei Dinge. Die Aufgabe, Gott anvertrauen, dass er weiß, was er uns anvertraut hat, dass wir das tun können, weil er uns begabt hat. Und meine Bereitwilligkeit, mich zur Verfügung zu stellen, trotz vielleicht gewisser Begrenzungen oder Bedenken, die wir haben können, aber die wir uns von Gott wegnehmen lassen können, weil er nämlich der Allmächtige ist, der alles in seiner Hand hat. Der dritte Punkt ist die Einheit. Im Epheserbrief wiederum schreibt Paulus, Kapitel 4, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Und Johannes berichtet, wie Jesus gebetet hat in Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, und wie Jesus dafür die Jünger gebetet hat und für die, die durch ihn zum Glauben kommen werden oder durch sie zum Glauben kommen werden, nämlich, dass sie alle eins sind. Markus hat es vorher auch schon erwähnt. Einheit in der Gemeinde, in der örtlichen Gemeinde und in der weltweiten Gemeinde. Einheit als ein wichtiges Thema. Einheit bedeutet aber nicht, dass wir immer alle derselben Ansicht sind oder sein müssen. Einheit ist nicht etwas Organisatorisches, das wir gemacht haben. Einheit ist nicht etwas, das man mit menschlichen Mitteln oder Kräften herstellen könnte. Einheit besteht schon in der Gemeinde, von Gott her. Und der Beitrag, den wir Menschen zur Einheit haben, ist oft ein zerstörerischer Beitrag. Einheit ist ein Organismus. Und das Bild des Leibes passt wirklich ganz hervorragend. Es gibt einen Kopf, Jesus Christus, und jedes Glied an diesem Leib, es kennt seine Stellung. Es kennt seine Stellung. Es ist Kind Gottes durch Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist und uns von Schuld und Sünde erkauft hat. Sind wir in diese Stellung hineingekommen, ein Kind Gottes zu sein, Teil dieses Leibes zu sein. Und ja, durch den Glauben an Jesus, den auferstandenen Herrn und Heiland, sind wir Teil dieses Organismus geworden. Und da ist keiner, der Anlass oder Grund hätte, höher von sich zu denken als vom Nächsten. Denn alle sind auf die gleiche Weise Teil dieses Leibes geworden, nämlich allein durch Gnade und Glauben. Nicht aus euch selbst, sondern Gottes Gabe ist es, wie es Paulus auch im Epheserbrief Kapitel 2 schreibt. Paulus schreibt im Brief an die Philipper, dass einer den anderen höher achten soll als sich selbst. Auch das geht nur, weil oder wenn alle sich dieser Tatsache bewusst sind, dass sie nichts eingebracht haben, sondern alles nur als ein Geschenk erhalten haben. Auch die Einheit ist ein Geschenk, die Gott uns gibt, die Gott von vornherein gegeben hat, die Gott von vornherein so vorgesehen hat, weil er in der Dreieinheit eine wunderbare Einheit ist. Wir müssen uns darüber im Klaren Einheit ein vom Satan wirkungsvoll eingesetztes Instrument ist, die Gemeinde Gottes durcheinander zu bringen. Denn wenn die Einheit verloren geht in einem Team oder in der Gemeinde, dann zerstreuen sich die einzelnen Glieder. Wenn die Einheit verloren geht, hebt sich die Auswirkung nach außen eben auf. Es gibt ein biblisches Beispiel, der Turmbau zu Babel. Als die Menschen eins waren und einen hohen Turm bauen wollten und Gott herabgesehen hat und gesehen hat, dass sie vielleicht ihr Ziel erreichen könnten, aber er kam und hat sie von ihrem sündigen Vorhaben davon abgebracht, indem er ihre Sprachen verwirrte, und die Folge war, dass sie auseinandergingen. Und dieses Prinzip des Durcheinanderbringens der Einheit hat der Satan bis heute tausendfach kopiert. Durch irgendwelche Dinge greift er die Einheit der Gemeinde an und versucht so, den Dienst der Gemeinde zu schwächen. Einheit existiert von Gott her. Und sie kann vom Menschen nicht in dieser Weise hergestellt werden. Aber sie kann sehr wohl vom Menschen zerstört werden. Wenn die Einheit von Gott her besteht, für was bin ich dann als Teil, der zu dieser Einheit gehört, verantwortlich? Dafür, dass ich nicht mein Ego auf dem Thron regieren lasse, sondern dafür sorge, dass mein Ego, meine Gedanken, meine Gefühle vor Gott bereinigt werden und nicht zum Sprengstoff der Einheit werden. Stellen wir uns eine ganz gerade Straße vor, die wir in eine Richtung gehen wollen. Und dann kommt da auf der Straße eine Baustelle. Man kann an dieser Stelle nicht vorbeigehen. Man kann nicht weitergehen, weil da eine Baustelle ist. Was machen wir, wenn wir an so eine Stelle kommen? Wir versuchen, einen Weg links oder rechts dran vorbeizumachen, eine Umleitung zu gehen, dass wir vielleicht dann hinter der Baustelle wieder auf die Straße gehen können und dann weitergehen können. Das wäre der menschliche Weg. Die Baustelle, sie ist deswegen aber noch nicht weg. Bei Gott ist der Weg nicht, dass wir eine Umleitung bauen und nehmen, sondern dass wir diese Baustelle wieder beseitigen. Und Baustellen beseitigen geht bei Gott nur, durch Umkehr und Buße, so wie es Johannes im ersten Brief aufgeschrieben hat. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Einheit kommt von Gott und wird deshalb vom Feind immer wieder angegriffen, damit sie in ihrer Auswirkung behindert wird. Einheit ist wichtig für uns als Gott, als Gemeinde, weil Gott in der Dreieinheit von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist die vollkommene Einheit ist. Und wir als seine Gemeinde diese Einheit hier auf Erden widerspiegeln sollen. Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus davon, dass wir etwas sein sollen zum Ruhm seiner Herrlichkeit. Aber nicht, weil wir dann vielleicht hervorgehoben werden würden, sondern weil es darum geht, dass Gott gerühmt wird mit dem, was er tut, weil er nämlich immer noch derjenige ist, der die Gemeinde bewahrt, der die Gemeinde erhält, der dafür sorgt, dass es die Gemeinde gibt. Und Gemeinde muss sich dieses Angriffsfelds auf die Einheit bewusst sein und dagegen wappnen und daran arbeiten, dass die Baustellen auf der Straße nicht durch Umleitungen umgangen werden, sondern durch Bereinigung unterm Kreuz. Ertragt einer den anderen in Liebe und sei darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Wir können die Einheit nicht herstellen, aber wir können darauf bedacht sein, dass sie nicht durcheinander gebracht wird. Und wir sind dann auf Einheit bedacht, wenn jeder bereit ist, den anderen höher zu achten als sich selbst, weil er um seine Stellung innerhalb dieser Einheit weiß. Was ist für uns als Gemeinde wichtig? 3 Punkte: Gebet, Dienst und Einheit. Das ist jetzt wichtig, wenn wir so einen speziellen Einsatz haben. Und ich denke, es ist grundsätzlich wichtig, wenn wir als Gemeinde hier in dieser Welt unterwegs sind und unserem Gott Ehre bereiten wollen. Ich wünsche mir und wünsche euch, dass uns das immer wieder gelingt. Amen.